Deutschlandfunk. Hintergrund.
Unruhe stiften, Zweifel säen. Desinformation im Superwahljahr. Von Nadine Lindner und Alexander Moritz.
Es ist Ende Januar 2024. Da berichtet der Spiegel über eine groß angelegte Desinformationskampagne. Vermutlich von Russland gesteuert. In jedem Fall aber im Sinne Moskaus. Auch die ARD berichtet.
Mehr als 50.000 gefälschte Accounts hätten dort mehr als 1 Million deutschsprachige Postings mit Desinformation abgesetzt. Expertinnen und Experten sollen das für das Auswärtige Amt herausgefunden haben, mithilfe einer speziellen Software.
Im Zentrum des konkreten Falls im Januar steht die Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter. Gefälschte Nutzerkonten verbreiten dort pro-russische Narrative, massenweise Falschinformationen und Internetlinks zu gefälschten Webseiten von seriösen Medienunternehmen, die täuschend echt aussehen. Daher der Name Doppelgänger-Kampagne. Innerhalb nur eines Monats werden mehr als 1 Million deutschsprachige Tweets abgesetzt. Darin gefälschte Zitate von Außenministerin Annalena Baerbock sowie der Vorwurf, die Bundesregierung tue zu viel für die Ukraine und zu wenig für die eigene Bevölkerung. Gefälschte Profile, Bildkacheln, kurze Videos, es sind klassische Instrumente der Online-Kommunikation, die hier in einer Desinformationskampagne zum Einsatz kommen. Das Ziel: Misstrauen säen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes beschreibt die Lage Ende Januar so.
Desinformation ist sicher zu einem globalen Bedrohungsfaktor geworden. Sie wird von denjenigen eingesetzt, die unsere Werte nicht teilen, um Gesellschaften zu destabilisieren.
Neben dem Vorwurf, dass die Bundesregierung wegen der Ukraine die eigene Bevölkerung vernachlässige, geht es in dieser Desinformationskampagne Anfang 2024 auch um die angebliche Wirkungslosigkeit der Sanktionen gegen Russland. Waffenlieferungen an die Ukraine werden abgelehnt. Ein möglicher EU-Beitritt des Landes sei schädlich und so weiter. Anfang Juni dann legte das Auswärtige Amt unter dem nüchternen Titel »Technischer Bericht zur Analyse des Auswärtigen Amtes« ausführlich die Wirkmechanismen der pro-russischen Desinformationskampagne dar. 28 Seiten, die auch der SPD-Bundestagsabgeordnete und Digitalpolitiker Jens Zimmermann aufmerksam gelesen hat.
Insofern ist die Strategie hier gewesen, sagen wir mal, vielleicht leicht unbedarfte Nutzerinnen und Nutzer dorthin zu leiten. Die gucken da drauf und denken, ach, guck mal da, der Spiegel zum Beispiel oder die Tagesschau, seriöse Medien, da wird so etwas berichtet. Und das zeigt ja schon, da ist sehr viel Energie reingeflossen, da sind Ressourcen reingeflossen.
So betrieb die Kampagne nicht nur gefälschte Social-Media-Accounts, sondern auch 16 eigens angelegte Nachrichtenportale, die täuschend echt aussahen, in Wahrheit aber von den Kampagnenbetreibern gesteuert wurden. Dort erschienen knapp 13.000 deutschsprachige Artikel. Außerdem wurden Webseiten von deutschen Leitmedien wie dem Spiegel, der Süddeutschen Zeitung oder Welt nachgebaut. Die Nutzer sollten den Eindruck haben, auf der echten Webseite zu sein. Die Domain wich aber leicht vom Original ab. So wurde aus beispielsweise welt.de im verwendeten Fake-Profil welt.ltd. In dem Bericht des Auswärtigen Amtes wird Russland nicht direkt als Urheber benannt. Das Außenamt spricht jedoch von einer pro-russischen Kampagne und nennt Indizien für eine russische Urheberschaft. So gäbe es in den technischen Daten immer wieder russischsprachige Fehlermeldungen. Warum der immense Aufwand? Der SPD-Abgeordnete Zimmermann hat die Kampagne genau verfolgt. Sein Fazit?
Also eine Desinformationskampagne verfolgt immer klare, in der Regel politische Ziele. Also sprich, ich möchte einen Staat, mit dem ich in Rivalität bin, möchte ich schaden, indem ich die Bevölkerung dort gegen die Regierung aufbringe, indem ich dort Panik schüre, indem ich dort Angst schüre.
Im September 2022 kursiert in den sozialen Netzwerken ein Foto, das angeblich einen Aushang in der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden zeigen soll. Dort heißt es, die Bibliothek sammle Bücher russischer Autoren, um damit das Gebäude zu heizen, sollte Putin Gaslieferungen an Deutschland einstellen. Wörtlich, russische Literatur hat in ihrem Bücherregal nichts zu suchen. Ein Fake. Vermutlich eine Fotomontage. Annemarie Grohmann ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Sächsischen Landesbibliothek.
Es war tatsächlich ganz am Anfang auch noch nicht direkt absehbar, dass es sich um eine gezielte Desinformationskampagne handelt, mit dem Ausmaß, das es dann später angenommen hat. Das ist uns erst nach einigen Stunden bewusst geworden.
Ausgangspunkt war wohl ein russischer Telegram-Kanal, ermittelt die sächsische Polizei später. Von dort verbreitet sich der gefälschte Aushang auf Facebook, Twitter und TikTok.
Noch am 2. September, an dem Freitagnachmittag, haben wir dann auf unserer Website eine Richtigstellung veröffentlicht in Deutsch, Englisch und Russisch. Haben das dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf allen Plattformen, auf denen wir vertreten waren, veröffentlicht.
Der Kampf gegen die Desinformation in Dresden dauert. Noch Wochen später fragen verunsicherte Nutzer an den Infoschaltern der Bibliothek, was an der Aktion dran sei. Einen ähnlichen Vorfall hatte es zuvor auch an einer öffentlichen Bibliothek in Hamburg gegeben.
Wir glauben, dass es damit zu tun hat, letztlich Vertrauen in staatliche Institutionen zu untergraben. Auch in staatliche Institutionen, die eigentlich für verlässliche Informationen stehen, dafür, dass es hier geprüfte Informationen, geprüftes Wissen gibt, dass man die diskreditiert.
Auch wenn der Urheber nicht klar ermittelt werden konnte, sieht der sächsische Verfassungsschutz ein Beispiel für eine Desinformationskampagne. Desinformation aber ist nicht nur ein deutsches, sondern ein weltweites Phänomen. Der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums bezeichnet die Verbreitung von Falschinformationen, auch mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, als, Zitat, größtes globales Risiko der kommenden 24 Monate. Die Autoren sehen demokratische Prozesse wie Wahlen gefährdet und schließen selbst Unruhen nicht aus. 2024 ist ein Superwahljahr. Ob EU, USA, Frankreich, Indien, rund um den Globus wird gewählt. Und hierzulande folgen die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Auch nach dem Attentat auf den US-amerikanischen Politiker Donald Trump kursieren falsche Informationen. Von einem Kampf um die Wahrheit sprechen Forscher der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Angst, Verunsicherung, Misstrauen. Was auf individueller Ebene geschürt wird, wirkt in die Gesellschaften hinein. Davor warnt auch Philipp Lorenz Spreen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Vor allem die sogenannte affektive Polarisierung könnte zunehmen.
Wenn sich zwei Gruppen hassen, wenn die sich gegenseitig nicht mehr als echte Gesprächspartner sehen und eben nicht mehr miteinander kommunizieren, dann haben wir ein Problem in der Demokratie. Desinformationskampagnen haben meistens eine relativ einfache Message, bauen oft Feindbilder auf.
Mit diesem Phänomen beschäftigt sich auch die Psychologin Lea Frühwirth. Sie warnt davor, dass Menschen eventuell komplett resignieren könnten und im Dickicht von Desinformationen niemandem mehr glauben.
Und wenn zu einem Sachverhalt viele verschiedene, sich widersprechende Erklärungen in Umlauf gebracht werden, dann kann das dazu führen, dass man kapituliert. Und das wäre natürlich problematisch, weil wir verlässliche Informationsquellen brauchen, um politische Entscheidungen zu treffen.
Frühwirth arbeitet für SEMAS, dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie, einer gemeinnützigen Organisation, die sich als Frühwarnsystem für digitale Plattformen versteht. Die Psychologin Frühwirth hebt hervor, dass es wichtige Unterschiede gibt zwischen Desinformation, Fake News und Verschwörungstheorien.
Desinformation beschreibt bewusst verbreitete Unwahrheiten oder Verzerrungen in Täuschungsabsicht, um Vorteile zu erlangen oder Schaden anzurichten.
Verschwörungstheorien hingegen können auch zu mehr Misstrauen gegenüber Institutionen, Politik und etablierten Medien führen, haben aber meist, im Gegensatz zu Desinformation, keine direkte Schadensabsicht.
Verschwörungserzählungen behaupten Aktivitäten einer mächtigen, bösartigen Gruppe, die im Verborgenen gefährliche Dinge plant.
Der Begriff Fake News wiederum ist eng mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verbunden, der damit ihm unliebsame Berichterstattung in den Medien bezeichnet, so Frühwirth. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung konnten fast die Hälfte der Deutschen nach eigenem Bekunden nicht einschätzen, ob Informationen im Internet richtig waren oder falsch. Das hat konkrete Auswirkungen, die der SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann aus eigenen Erfahrungen in Bürgergesprächen beschreiben kann.
Die Folgen der Desinformation sind, dass man nicht mehr so viel voraussetzen kann. Jahrzehntelang konnte man von einem gewissen Grundkonsens ausgehen, was die Fakten sind, was die Diskussionsgrundlage ist. Und mittlerweile ist das nicht mehr so. Das heißt aber auch, wir müssen bei vielen Diskussionen einfach weiter ausholen, um Menschen mehr Informationen auch nochmal mitzuliefern und auch zu erklären, was die Prämissen sind, auf denen wir Entscheidungen treffen. Und das ist mitunter sehr, sehr anstrengend.
Für Deutschland nennt der Verfassungsschutzbericht 2023 vier Länder, die unzulässige Einflussnahme betreiben, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Neben Russland sind das der Iran, die Türkei und China. Doch wie reagieren? Das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, ist dabei nur einer von mehreren Akteuren und schon länger Teil der behördenübergreifenden AG Hybrid. Hier geht es um die Abwehr von hybriden Bedrohungen, die sowohl aus dem zivilen als auch aus dem militärischen Spektrum stammen. Desinformation ist ein Teil davon. Hinzu kommen Spionage, Cyberangriffe, Sabotageaktionen. Zusätzlich bündelt die Bundesregierung nun ihre Analysefähigkeiten, um Desinformationskampagnen besser erkennen zu können. Auch wenn das Auswärtige Amt Anfang des Jahres die Doppelgängerkampagne aufgedeckt hat, so ist formal das Innenministerium von SPD-Politikerin Nancy Faeser zuständig. Dort gibt es seit Anfang Juni die zentrale Stelle zur Erkennung ausländischer Informationsmanipulation. Juliane Seifert ist parlamentarische Staatssekretärin im Innenministerium.
Man kann dann vom Erfolg sprechen, wenn es eben gelingt, frühzeitig solche Kampagnen auch zu erkennen.
Ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag fließt im kommenden Jahr in diese Stelle. Zum Vergleich, 2024 kann das Innenministerium gut 13 Milliarden ausgeben. Die zentrale Stelle nimmt sich damit vergleichsweise bescheiden aus. Im Mittelpunkt steht die OSINT-Analyse. Das heißt, in öffentlichen Quellen, zum Beispiel sozialen Plattformen, sollen unnatürliche Verhaltensmuster erkannt werden.
Man kann auch Netzwerkanalysen durchführen, wo man dann auch sieht, welche Accounts hängen miteinander zusammen.
Mit diesem Wissen soll dann die Bundesregierung schneller reagieren können, um Falschaussagen mit Gegenkampagnen zu entkräften. Das sogenannte Debunking, was übersetzt für Aufdecken, Entlarven, Widerlegen steht.
Wir wollen eben auch besser sehen können, welche Menschen werden auf welchen Wegen damit erreicht. Und wir hoffen auch, mittelfristig besser verstehen zu können, wie kann man auch Desinformation wirklich entgegenwirken und was funktioniert dort.
Am Ende geht es um die Abwehr von Meinungsmanipulation. Die Meinungsfreiheit der Bürger soll nicht beschnitten werden, betont Staatssekretärin Seifert.
Es ist eben was anderes, ob eine natürliche Person ihre Meinung äußert, was völlig okay ist im Rahmen der Meinungsfreiheit, als wenn man eben gezielt Zehntausende, Hunderttausende von gefälschten Accounts, von gefälschten Websites anlegt, damit so tut, als ob es Hunderttausende von Menschen gibt, die eine Meinung vertreten und dann ganz gezielt, ich sag mal, diese Maschine startet.
Kurz gesagt,
hinter jeder Meinung muss ein Mensch stehen und das ist hier eben nicht der Fall.
Allerdings gibt es mehrere Probleme. Man kann derzeit nicht messen, wie groß das Ausmaß von Desinformationskampagnen wirklich ist. Denn längst nicht alles wird aufgedeckt. Das liegt auch an privaten Verbreitungswegen über Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram-Gruppen, die von außen kaum einsehbar sind. Und in der Sache lässt sich nicht messen, welche mögliche Wahlentscheidung auf welcher Falschinformation fußt. Sicher ist aber, die Verunsicherung in der Bevölkerung wächst durch Desinformationen. Für den Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer ist die Einrichtung der zentralen Stelle im Innenministerium deshalb eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Aber ich finde, dabei dürfen wir eben nicht stehen bleiben, sondern wir müssen uns dann auch überlegen, wie bekämpfen wir diese Desinformationskampagne.
Auch vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ist der Verfassungsschutz auf der Hut. Grundsätzlich gelte Wachsamkeit, sagt der Verfassungsschutzchef von Thüringen.
Grundsätzlich würde ich sagen, wer glaubt, dass eine Landtagswahl oder auch Kommunalwahl nicht wichtig genug wären, dass Akteure dort mit Desinformationen versuchen, Stimmung zu machen. Ich glaube, der oder diejenige hat nicht verstanden, wie das System funktioniert.
Im aktuellen Thüringen-Monitor, einer repräsentativen jährlichen Studie zu politischen Einstellungen im Bundesland, gaben 2/3 der Befragten an, dass die Mächtigen in der Gesellschaft, also auch Politiker, gegen die Interessen der einfachen Bevölkerung handeln würden. Das zeigt den Zweifel und das Misstrauen. Kramer sieht bei Desinformationskampagnen nicht nur ausländische, sondern auch inländische Akteure am Werk.
Wir erleben das fast täglich in der Frage zum Beispiel, wie die AfD mit Vertreterinnen und Vertretern russische Staatsnarrative auf den einschlägigen Plattformen vertreten.
Der Thüringer Verfassungsschutzchef Kramer warnt vor den langfristigen Folgen.
Dass sich diese Informationen eben in den entsprechenden Blasen auch immer weiter vervollständigen und sie eine Resistenz in der Bevölkerung kriegen, die gar nicht mehr willens und in der Lage sind, andere Informationen zu akzeptieren.
Staatliche Stellen wie das Innenministerium oder der Verfassungsschutz wollen also die Widerstandsfähigkeit gegen Desinformation aufbauen. Auch der Bürgerrat aus 130 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern hat in diesem Zusammenhang im Frühsommer Handlungsempfehlungen beschlossen, die dem Bundesinnenministerium übergeben werden. Teil der Vorschläge ist der Wunsch nach schärferer Strafverfolgung, aber auch mehr Medienkompetenz in den Schulen. Auch müssten Inhalte, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt sind, besser gekennzeichnet werden. Vorschläge, die in eine größere Strategie einfließen soll, die das Bundesinnenministerium für 2025 plant. Mitglieder des Bürgerrats ziehen in einem Video eine Bilanz ihrer Befassung mit dem Thema Desinformation.
Ich selber poste auch manchmal Sachen, wo ich mir gar nicht viel Gedanken drüber mache. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders. Ne? Man kann da ja doch ganz schön viel Schaden mit anrichten.
Was also macht eine Gesellschaft als Ganzes stark gegen Desinformation? Edda Humprecht, Professorin für digitale Kommunikation in Jena, hat in einer Studie mehrere europäische Länder verglichen, um diese Frage zu beantworten. Sie sagt, ein Gemeinwesen sei zum Beispiel dann resilienter, wenn die Mediennutzung nicht zu fragmentiert sei. Also anders als in den USA, wo es in den Medien sehr unterschiedliche Darstellungen von Ereignissen gäbe. Zudem helfe es, so Professorin Humprecht, wenn es ein hohes Maß an Grundvertrauen in die Medien gäbe. Nachrichtenmedien seien ein wichtiger Anlaufpunkt für Faktenchecks. Darauf weist auch Lea Frühwirth von der Forschungsgruppe SEMAS hin.
Sozialen Medien sollte man aktuell mit einer gesunden Skepsis und Zurückhaltung begegnen, insbesondere wenn es um dramatische Ereignisse und vermeintlich sensationelle Vorfälle geht. Man sollte sich bewusst sein, dass man dort mit Irreführung konfrontiert werden kann und im Zweifelsfall lieber kurz prüfen, ob gesicherte Quellen Ähnliches behaupten.
Skepsis gegenüber sozialen Medien. Dass hier Zurückhaltung und Skepsis angebracht ist, zeigt auch der angesprochene Desinformationsfall, der im Herbst 2022 die Sächsische Landesbibliothek betroffen hatte. Während die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden gut lief, Staatsschutz der Polizei und Sächsischer Verfassungsschutz eingeschaltet wurden, gab es mit den Anbietern und damit den Verbreitern von Desinformationen Probleme, beklagt die Sprecherin der Landesbibliothek Annemarie Grohmann.
Also was uns tatsächlich eher so ein bisschen enttäuscht hat, war der Umgang der Social-Media-Plattformen damit. Also gerade bei X gab es wirklich auch starke Beleidigungen gegen unsere Generaldirektorin. Die haben wir natürlich alle gemeldet, aber X konnte in keinerlei Kommentar, in keinerlei Posting irgendeinen Verstoß gegen seine Richtlinien erkennen. Da wurde weder was gelöscht noch was gesperrt. Das konnte sich ungehindert weiter verbreiten.
Das war der Hintergrund. Unruhe stiften, Zweifel säen, Desinformation im Superwahljahr. Von Nadine Lindner und Alexander Moritz. Redaktion Ursula Welter.